Lesung aus dem Buch Genesis. Nach diesen Ereignissen erging das Wort des Herrn in einer Vision an Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild, dein Lohn wird sehr groß sein. Abraham antwortete: Ewiger, was willst du mir schon geben? Ich gehe doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses ist Eliezer aus Damaskus. Und Abraham sagte: Du hast mir keine Nachkommen gegeben, also wird mich mein Haus Sklave beerben. Da erging das Wort des Ewigen an ihn: Nicht er wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Er führte ihn hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und die Ewige sprach zu ihm: So zahlreich werde ich deine Nachkommen machen. Abraham glaubte der Ewigen, und die Ewige rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Der Ewige nahm sich Sarahs an, wie er gesagt hatte, und er tat Sarah so, wie er versprochen hatte. Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham nach noch in seinem hohen Alter einen Sohn, zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Abraham nannte den Sohn, den ihm Sarah gebar, Isaak. Das waren die Worte der heutigen Lesung. Gott dem Herrn sei Dank. Der Friede sei mit euch. Aus dem Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef in der Nacht auf und floh mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. Denn es sollte sich erfüllen, was der Ewige durch den Propheten gesagt hatte: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes gestorben war, erschien dem Josef in Ägypten ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und zieh in das Land Israel, denn die Leute, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben, sind tot. Da stand Josef auf und zog mit dem Kind und dessen Mutter in das Land Israel. Als er aber hörte, dass in Judäa Archelaus anstelle seines Vaters Herodes regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und weil er im Traum einen Befehl erhalten hatte, zog er in das Gebiet von Galiläa und ließ sich in einer Stadt namens Nazareth nieder. Denn es sollte sich erfüllen, was durch die Propheten gesagt worden ist: Er wird Nazoräer genannt werden. Das waren die Worte des heutigen Evangeliums. Es sind Worte ewigen Lebens. Lob sei dir, Christus.
liebe Glaubensgeschwister, halten wir uns gar nicht lange mit Vorreden auf, sondern wenden wir uns gleich einer näheren Betrachtung der Texte zu, die wir eben gehört haben. Der kurze Satz aus Genesis: und er, Abraham, glaubte dem oder der Ewigen, und das rechnete er oder sie ihm als Gerechtigkeit an, hat eine enorme Wirkungsgeschichte. Zunächst nimmt Paulus an prominenter Stelle im Römerbrief nämlich auf ihn Bezug und circa 1450 Jahre später auch Martin Luther, der lehrt, dass der Mensch nur durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt werde. Was heißt das? Paulus sagt, dass nicht die strikte Befolgung der zahlreichen jüdischen Gesetze uns Gott näher bringe, sondern allein der Glaube an Jesus Christus. Und für Luther, hier ganz nah bei Paulus, können wir nicht mit unseren guten Werken bei Gott punkten, sondern sola fide, allein durch den Glauben. Nun ist das ja so eine Sache mit dem Glauben, heutzutage sowieso, aber bereits auch zu Zeiten des Alten Testaments. Abraham erscheint ja schon allein deswegen als das Paradebeispiel des Glaubens, weil er ohne Not seine Heimat nur auf Gottes Geheiß hin verlassen hat. Und dieser Glaube charakterisiert die Figur Abrahams bis hin zu der für uns ebenso schwer verständlichen wie schwer erträglichen Gott befohlenen Opferbereitschaft seines Sohnes Isaak, des einzigen, den er mit seiner Frau Sarah auf wundersame Weise erst in hohem Alter von dem gleichen Gott geschenkt bekommt, der dann dessen Tod befiehlt. Davon war im Evangelium die Rede. Allerdings, wo so viel Wert auf die Betonung selbst grausam anmutenden Gehorsams gelegt wird, liegt die Vermutung doch sehr nah, dass es mit der Glaubenswirklichkeit der Israeliten nicht eben weit her gewesen sein kann, sodass es offenbar bitter nötig war, den wünschenswerten Glauben an den einen Gott in extremen Beispielerzählungen wie eben denen von Abraham zu veranschaulichen und zu festigen. Glaube, und zwar bedingungslos, Liebe, und zwar umfassend, Hoffnung, und zwar gegen alle Widerstände. Diese Eigenschaften gehören in der Bibel zu den am häufigsten genannten Erwartungen und Einladungen Gottes an die Menschen. Alle drei sind dringend notwendig, damit der Zimmermann Josef einem Traum folgt und so die ihm anvertraute kleine Familie in Sicherheit bringt. Weg aus der mörderischen Gefahrenzone des zutiefst verunsicherten, vor dem Verlust seiner Macht sich ängstigenden Potentaten Herodes, um dann nach dessen Tod aufgrund eines zweiten Traums aus dem ägyptischen Exil irgendwann dann heim nach Nazareth zu gelangen. Josefs glaubensvolle Aktionen sind die Voraussetzung dafür, dass die Heilsgeschichte weitergehen kann. Viel mehr wird von diesem tapferen Mann allerdings nicht erzählt, dem Gott ein Kind anzuerkennen zumutet, dessen eigentlicher, wahrer Vater er ausweislich des Glaubenszeugnisses der ersten drei Evangelien des Neuen Testaments gar nicht ist. Im Johannesevangelium wird Josef nicht einmal mehr genannt. Ansonsten wird ihm außerbiblisch allenfalls noch die Aufgabe des Nährvaters zugewiesen. Oder er stirbt früh und erlebt das Wirken seines Ziehsohns gar nicht mehr. Seine Rolle jedenfalls ist mit der Geschichte von den beiden Träumen, eigentlich sind es drei Träume, und seinen gläubig mutigen Reaktionen im Wesentlichen zu Ende. Viel mehr gibt es von ihm nicht zu sagen, also tritt er ab von der Bühne. Für uns Hörer, welche die psychologische Durchführung von Motiven und Figuren aus modernen Erzählungen gewohnt sind, vielleicht ein wenig irritierend in der Konstruktion der Evangelien, aber ein Akt schlichter erzählerischer Ökonomie. Lasst uns aber noch eine ganz andere wichtige Konsequenz des Glaubens in den Blick nehmen. Aus dem Glauben nämlich entsteht die Einladung, nein, die Aufforderung an die Menschen zur Umkehr. Zahlreich sind die Beispiele für diese Forderung, schon in der hebräischen Bibel, unserem Alten Testament. Dort mahnen die Propheten nahezu ausnahmslos ihre Hörerinnen und Hörer, auf den rechten Weg zu Gott zurückzukehren, sich des unauflöslichen Bundes mit ihm zu erinnern und gerade in Bedrängnis, so schärfen die Propheten ein, soll das auserwählte Volk seinem Gott vertrauen, auf seine rettende Hilfe bauen. Und das Neue Testament schließt unmittelbar daran an mit der Umkehrpredigt Johannes des Täufers und mit den Reden Jesu vom nahen Gottesreich sowie dem damit zusammenhängenden Gericht und dem Ende unserer bekannten Welt. Umkehr von Selbstgerechtigkeit und formelhaft leerer und leer gewordener Gesetzestreue in die Nachfolge Jesu. Gefordert ist Gottesdienst nicht durch Schlachtopfer, sondern durch Barmherzigkeit seinen Nächsten gegenüber und gegen die Doktrin der aktuellen Administration der USA und ihrer Berater bezieht sich Barmherzigkeit in jüdisch-christlichem Verständnis nicht nur auf die Nächsten, sondern gerade auch auf die Fernsten. Die Armen, Ausgestoßenen, die Kleinen einer Gesellschaft, kurz auf ihre Opfer. So hatte das der Prophet Hosea bereits in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus gesehen, wenn er schreibt, denn an Liebe habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern. Ein Ausspruch übrigens, den Jesus später sinngemäß zitieren wird. Der Theologe Johann Baptist Metz, einer der bedeutendsten des 20. Jahrhunderts, nennt diese biblisch geforderte Umkehr die wahre anthropologische Revolution. Und er spricht von einer Umkehr der Herzen. Dieser Ausdruck hat leider seit Lady Dis Tod eine Kitschnote bekommen, die auch in der Formulierung Umkehr der Herzen mitschwingt. Aber davon konnte Metz 1977, als er den Ausspruch prägte, noch nichts ahnen. Für ihn ist die Umkehr der Herzen, und ich zitiere, die radikalste und anspruchsvollste Form der Umwendung. Sie geht, wenn wir den Zeugnissen der Evangelien und der gesamten messianischen Tradition trauen dürfen, wie ein Ruck durch die Menschen. Sie greift in die etablierte Bedürfniswelt ein, und zwar so zwangsläufig auch in die Verhältnisse. Sie verletzt und unterbricht die vorgefassten Interessen und zielt auf eine Revision der bisher vertrauten und geübten Praxis. Soweit Johann Baptist Metz, der damit eine Theologie und Kirche der Befreiung skizziert, der Erinnerung zugleich an die eben genannten Opfer der Geschichte. Was uns durch viele Zeichen Papst Franziskus glaubwürdig vorgelebt hat, Solidarität mit den Armen, das erfordert ganz konkret von uns die Unterbrechung unseres täglich und oft im Überfluss dahingelebten Lebens. Beispielsweise die mir jedenfalls immer wieder schwerfallende, ganz praktische, in einer Aktion sich manifestierende Hilfe für diejenigen, die meiner Hilfe bedürfen, sei es durch Spenden, Aufmerksamkeit oder durch Geld- bzw. Geldwerteaktionen. In wenigen Stunden beginnt ein neues Jahr. Lassen Sie, lassen wir nicht zu, dass die guten Vorsätze, die jeden Jahreswechsel begleiten, schon nach dem Neujahrskonzert verblassen, sondern lasst uns auf Menschen schauen, die ihren Glauben an Jesus, den Christus, praktisch werden lassen und die uns vorleben, wie nachhaltige Umkehr in seiner Nachfolge aussehen kann. Amen.